Ja, der eine wird vielleicht sagen, oh, endlich, endlich. Und der andere sagt vielleicht, oh, schade. Hätte doch noch weitergehen können. So, ne? Was ich meine damit ist, heute ist es endlich soweit, nur leider soweit. Meine Predigtreihe endet heute, also nach der Predigt. Also nicht vorher, ne? Also müssen schon noch zuhören. Ja, also die endet, die war ja jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, das war wirklich im Januar letzten Jahres, habe ich damit angefangen. Also so 14,5 Monate habe ich jetzt über 1. Mose 1 bis 1. Mose, heute 11, gepredigt. Das ist eine lange Zeit, es war ja mal was anderes, war ja mal Weihnachten dazwischen und keine Ahnung was, wo man mal was anderes predigt, aber so im Großen und Ganzen bewegt uns das ja jetzt schon ein gutes Jahr. Und ich mache hier immer so Predigtreihen, einmal Altes Testament, eine Predigtreihe, das ist mal ein bisschen lang geworden halt, ja okay, und dann kommt eine Predigtreihe Neues Testament. Und es ist mir immer wichtig, dass ich beides mache. Natürlich, Neues Testament, uns ist natürlich viel näher. Neues Testament, das ist die Geschichte von Jesus und die Geschichte der Gemeinde. Das ist uns natürlich näher, weil wir sind Christen und Jesus ist unser Chef, ne? Unser Herr und Gemeinde. Und ja, das ist das, was wir jede Woche hier erleben und was wir leben. Das ist uns näher als Israel und Propheten und sowas, ne? Aber trotzdem ist mir das immer sehr wichtig, auch aus dem Alten Testament zu predigen. Und ich denke, das habt ihr schon gemerkt, ich liebe das Alte Testament. Aber jetzt ist, das nächste Mal geht es dann halt im Neuen Testament weiter. Und schauen wir mal, ich habe mal so gedacht, ich sage das schon vorher, warum sage ich das vorher? Damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt. Also ihr könntet das dann schon lesen, so, ne? Das ist wieder eine ganze Reihe. Ist zweiter Brief an die Korinther. Das habe ich mir deswegen ausgesucht, weil ich den am wenigsten kenne. Also 1. Korinther haben wir schon x-mal gelesen, Römerbrief schon x- und y-mal gelesen, das ist ganz, ganz wichtig. Galaterbrief, Epheserbrief, das ist alles schon so oft und Johannesevangelium und das ist alles schon so oft, habe ich auch schon drüber gepredigt. 2. Korintherbrief, den lasse ich gerne mal so aus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der ist ein bisschen stiefmütterlich, also bei mir behandelt. In meiner stillen Zeit, in meinem persönlichen Bibelstudium. Und habe ich mir gedacht, na, das muss ich jetzt mal ändern. Da steht ja sehr viel wirklich Schönes drin und Gutes drin. Und ich dachte, naja, also ihr könnt euch darauf vorbereiten, so die nächsten Monate, ich weiß noch nicht, kann sein, dass ich nochmal eine ein und andere Einzelpredigt vorweg mache. Das entscheidet sich aber demnächst dann oder in Kürze dann, ob ich das mache, ob ich mir das zutraue. Ist ja noch ein bisschen was in der Leitung, sagen wir mal so. Oder wenn ihr da vorne im Foyer ist ja so eine Wand, kann man was eintragen. Wenn ihr da noch was eintragen wollt, dann könnte man sich da auch noch was überlegen. Okay, also soweit. Heute 1. Mose Kapitel 11, du hast es hier gerade schon gesagt, Nadine, da war mir gar nicht bewusst, dass es einen Familiengottesdienst schon mal gab mit dem Thema. Mir war bewusst, dass ich schon mal einen BU-Abschluss zu dem Thema gemacht habe. Also biblischer Unterricht heißt das. Und ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit auch schon mal darüber gepredigt. Vor 3 Jahren. Also 2021. Naja, aber Entschuldigung, das ist halt, es steht halt da so. Und ich habe gesagt, das ist halt das Ende und es ist auch ganz wichtig, dieses Ende. Ich muss dann nochmal drüber predigen. Und ich habe mir die Predigt von 2021 nochmal durchgelesen und habe gedacht, wow, so viel anderes würde ich heute auch nicht sagen. Ich habe es ein bisschen verändert und ein bisschen hier was eingefügt und da was weggestrichen und manches ist gleich geblieben. Also wer denkt, ja, habe ich das schon mal gehört oder so, in der Richtung schon mal was gehört, das liegt daran, weil ihr ein gutes Gedächtnis habt. Okay, übrigens wart ihr auch da. Also ihr müsstet das eigentlich auch schon mal gehört haben, zumindest zum Teil. Also ich habe natürlich auch einiges verändert, klar. Okay, das nur so als Hintergrund. Man kann manches anderes noch zu dem Text sagen, aber das ist das, was mich persönlich immer sofort anspringt. Und was mich persönlich sofort anspringt, das will ich auch gerne weiter sagen. Weil das ist mir am nächsten. Ne? Deswegen wird sich das ein und andere vielleicht wiederholend sich anhören. Okay, ich möchte gerne den Bibeltext lesen. Aber ich bete vorher nochmal, dass unser Herr uns das segnet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich jetzt bitten, dass du zu uns redest. Wir wollen hören, wir wollen empfänglich sein für dich. Wir bitten dich, sprich du zu uns, sprich du zu mir, zu jedem Einzelnen. Du weißt, was wir brauchen, was nötig ist für uns, wo wir eine Ansprache brauchen von dir. Bitte segne du uns jetzt. Wir freuen uns auf dein Wort. Amen. Ich lese 1. Mose 11, Verse 1 bis 9, nach der guten Nachricht-Übersetzung. Ich fand dich sehr, sehr schön. Und ja, ich lese dir mal vor. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land China. Also China mit SCH, nicht mit CH. Ne? Und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk. Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Und sie sagten, ans Werk! Wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk. Wir steigen hinab und verwirren die Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Und so zerstreute der Herr über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum hieß diese Stadt Babel. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Soweit der Text. Der ein und andere kennt die Geschichte vielleicht auch. Ja, eine relativ bekannte Geschichte, ja. Fragt sich immer, wo die Sprachen herkommen. So, ne? Es ist das Ende von meiner Predigtreihe. Die Predigtreihe fängt ja an mit 1. Mose 1 und 2, wo Gott die Erde macht und alles wunderbar macht und den Menschen segnet, ihn zum Bilde Gottes macht und ihm Aufträge gibt und sagt, füllt die Erde und macht sie euch untertan und seid nett zueinander und ihr Mann und Frau und was weiß ich was alles. Und es ist alles sehr gut und es ist alles schön. Das ist so, da fängt es an und dann kommt schon der erste Knick in Kapitel 3. Das ist der Kardinalknick, die Ursünde schlechthin. Da kommt die Schlange an den Baum. Sollte Gott gesagt haben? Hat Gott das wirklich so gesagt? Wenn ihr davon esst, von diesem Baum, da werdet ihr sein wie Gott. Und die Menschen haben es gegessen, diese Frucht. Naja, da wurden sie rausgeschmissen aus dem Garten Eden. Manche sagen Paradies dazu, ne? Garten Eden, rausgeworfen. Unheilvolles Versprechen der Schlange. So sein wollen wie Gott. Und letztendlich ist dieser Punkt, so sein wollen wie Gott, Das zieht sich durch die ganzen nächsten Kapitel durch. Bis in unser Kapitel ja rein. Wir wollen einen Turm bauen bis zum Himmel, oben. Ja, aber warum eigentlich? Ja, damit wir da sind, wo Gott ist, damit wir ja, den Platz Gottes einnehmen. Wir wollen auch sein wie Gott. Es geht immer weiter. Das ist diese Ursünde, diese Kardinalsünde, wir wollen sein wie Gott. Man will sein wie Gott und möchte Herr über das Leben sein. Kain, der erste Sohn von Adam und Eva, erschlägt seinen Bruder Abel. Nicht Gott ist der Herr über das Leben. Nein, ich bin der Herr über das Leben. Ich erschlag den anderen. Und so geht es immer weiter. Was interessiert mich Gott? Gott interessiert mich nicht. Keiner interessiert sich mehr für Gott, nur noch einer, der Noah halt. Und dann die nächste große Katastrophe, ganze Erde, Regen fällt und so weiter. Und dann geht es wieder weiter. Und letzte große Katastrophe, die kommt heute, weil die haben wir vor uns. Die Geschichte ist ja vielen bekannt. Ich gehe in der Geschichte zwei Punkte nach, die mich am meisten angesprochen haben. Das ist in Vers 4. Die wollen einen Turm bauen. Habe ich mir davor geschrieben. Dann wird der Name in aller Welt berühmt. Und B, dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Um diese zwei Punkte drehe ich mich jetzt gleich, oder die nächsten 20 Minuten oder, keine Ahnung wie lange, 30, 40, 50, nein. Also um diese zwei Punkte, Vers 4, nein, man könnte ja noch anderes sagen, über die, du hast es ja schon gesagt, über die verschiedenen Sprachen. Klar, kann man auch nochmal drüber reden, wie kommt das? Sollten wir sie wieder zusammenbringen? Ganz am Ende gehe ich vielleicht nochmal drauf ein, ganz kurz. Es ist eine zweifache Sehnsucht, die der Mensch hat, oder vielleicht eine zweifache Sucht. Es ist die Sehnsucht nach der Unvergänglichkeit und es ist die Sehnsucht nach der Einheit. Unvergänglichkeit und Einheit. Sich einen Namen machen. Die Sucht nach der Unvergänglichkeit. Warum will ich mir einen Namen machen? Ihr kennt doch meinen Namen. Vielleicht nicht alle. Sollte ich vielleicht nochmal sagen. Ich heiße Peter Merten. Aber sich einen Namen machen, heißt ja noch was anderes mit gemeint. Dass nicht nur hier so ein kleiner Kreis von Freunden, von Familie oder Gemeinde, dass ihr nicht kennt, sondern dass jetzt auch die Herborner meinen Namen kennen oder die Heigeraner. Sie sollen mich auch alle kennen. Und da soll jeder, wenn ich da durch die Fußgängerzone, na, die ist nicht so schön, aber sollte ich da mal mit der Inge da durchgehen, dass jeder sagen würde, hallo, das ist der Peter Merten. Das wäre sich einen Namen machen oder so. Oder sich verewigen. Das ist ja so einen Namen sich machen. Sodass man auch in nächste Generationen noch an mich denkt. Dass ich vielleicht ein Buch schreibe, ein theologisches Buch. Na, da denkt keiner dran. Vielleicht ein philosophisches Buch. Da kann ich nicht. Wie auch immer. Oder irgendwas Großartiges mache. Oder ein großes Bauwerk errichte. Oder irgend sowas. Das ist sich einen Namen machen. Warum? Damit man nicht vergessen wird. Unvergesslich, unvergänglich sein. Das steckt dahinter. Ich möchte unvergänglich sein. Das ist eine Sucht, eine Sehnsucht in uns Menschen. Kann man erstmal sagen, ja, es ist ja so. Klar, wir wollen ja auch nicht vergessen sein. Wir Christen, wir wissen, wir sind nicht vergessen. Bei Gott sind wir nie vergessen. Auch nicht, wenn wir gestorben sind. Dann holt er uns zu sich. Ob das sofort oder nach einer gewissen Zeit oder was dann wie. Ja, irgendwie haben wir da eine Zukunft bei ihm. Wir sind nicht vergessen bei Gott. Wenn doch 50 Minuten. Sucht nach Unvergänglichkeit. Wir wollen also gerne bleibend sein, letztlich dann unsterblich sein. Wir brauchen natürlich keine Türme, keine Städte aus Ziegeln. Wir brauchen überhaupt keine Städte mehr. Ich bin vorhin an einem Haus vorbei, aus Ittungssteinen gebaut oder irgend sowas. Also, ja. Wir träumen aber von anderen Dingen, um letztendlich uns irgendwie einen Namen zu machen. Wir träumen voll, das Weltall zu bevölkern, zum Mars zu fliegen. Jetzt sind sie erstmal nochmal am Mond dran. Die Chinesen wollen ja irgendwie zum Mond. Der Elon Musk, der will zum Mars irgendwann. Das große Ziel und so. Ne? Das ist der, der zum Mars geflogen ist. Kann man dann in 100 Jahren in einem Geschichtsbuch lesen, Elon Musk, das ist der, der zum Mars geflogen ist. Wer weiß. Sich einen Namen machen. Und vergänglich sein. Oder wir wollen alles, alles unter die Füße bekommen. Ne? Überall wollen wir eingreifen, zum Beispiel ins Klima. Wir müssen nur genug CO2 rausholen aus der Atmosphäre, dann kriegen wir die nächste Eiszeit. Das kriegen wir auch irgendwie hin, wenn wir das wollen. Oder wir pumpen immer mehr rein, dann haben wir eine Heißzeit. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir müssen es nur genug anstrengen. Wir können das. Wir schaffen das. Wir können das alles. Dieser Größenwahn. Oder den Tod besiegen. Ne? Immer länger leben. Statt so anzuerkennen oder zu sagen, dieser Realismus, zu sagen, ja, unser Leben ist endlich. Nein, wir wollen unendlich sein. Eigentlich, ich habe die Tage mal so drüber nachgedacht, so wenn wir alle so unsterblich wären, also jetzt so hier auf der Erde unsterblich, meine ich jetzt, es wäre eigentlich auch nicht schön. Weil dann wäre ja mein Nachbar oder derjenige, ich habe einen guten Nachbarn, ich hoffe, der hört gerade zu, aber es gibt ja auch Leute, mit denen man nicht so gut klarkommt, die wären dann ja auch unsterblich. Oh Mann, das ist nicht schön. Da muss ich ja bis in alle Ewigkeit mit demjenigen zurechtkommen, mit derjenigen. Wenn ich überhaupt nicht zurechtkomme eigentlich. Oder umgekehrt. Das ist eigentlich keine schöne Vorstellung. Aber wir wollen das. Warum? Aber wir denken, wir können das. Wir können ja auch einen Turm bis zum Himmel bauen. Wir können ja Gott vom Thron runterstoßen. Wir sind ja Herr über das Leben. Und dann auch Herr über den Tod. Herr über jede Krankheit und so weiter. Geht ja immer so weiter. Wir sind ja die großen Zampanos. So sein wollen wie Gott. So ist das eben. Und so fallen wir immer wieder drauf rein, auf diesen Gedanken, den uns die Schlange da so ein. Spritzt, injiziert, einflüstert, wie man es nennen möchte. Egal. Fallen immer wieder drauf rein. Wir können es. Nee, wir können es nicht. Nein? Nein zu sagen? Nein, wir können das nicht. Also überhaupt dieses Nein. Es ist ja viel schwieriger, Nein zu sagen. Also ja, machen wir, ja. Ein Ja ist meistens viel einfacher, als zu sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, denke ich nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen, wie schwer es ist, Nein zu sagen? Und schon gar Nein zu sagen, wenn alle anderen Ja sagen? Und dann so als Einzelner dastehen, so als Außenseiter. Nein, ich gehe nicht zum Friseur. Bitte, gut, das ist ein billiges Beispiel. Das kommt mir nur gerade so in den Kopf. Das ist mir nur gerade so in den Kopf geschossen. Entschuldigung. Das ist ein bisschen albern. Aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Vielleicht sollte ich doch besser im Text bleiben hier. Nee, aber es ist wirklich viel, viel einfacher, Ja zu sagen, als Nein zu sagen. Dazu zu stehen. Okay. Oder nein, so hatte ich mir das aufgeschrieben. Nein, wir schaffen das nicht. Ist viel, viel schwerer, als zu sagen, ja, wir schaffen das schon irgendwie. Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon. Hier mit dem Umbau. Ja, klar, klappt schon. Machen wir. Logisch. Geht alles. Hopp, hopp. Okay. Die Sehnsucht nach Unvergänglichkeit ist immer ein Zeichen, dass wir der Schlange Glauben schenken. Die Erbauer des Turmes zu Babel, die wollten sich einen Namen machen. Einen Namen machen, ich habe es ja gerade eben schon mal so gesagt, einen Namen machen. Zum Beispiel, es gab Menschen, die sich einen Namen gemacht haben, zum Beispiel Peter der Große. Also nicht ich, ne? Wie ist das? Das ist der russische Karl. Der hat seine Stadt, die er baut, hat er St. Petersburg genannt. Ja, das, gut, das wurde dann mal eine Zeit lang anders genannt, aber es ist wieder St. Petersburg. So kann man sich einen Namen machen. Andere machen so Stiftungen und da machen sie ihren Namen rein. Ja, dann ist man auch so ein bisschen verewigt, eine gewisse Zeit zumindest mal. Ja, bauen sich ein Denkmal oder sowas. Aber auch jedes Denkmal mal fällt, wie schon Jörg Swoboda in seinem wunderbaren, ich liebe dieses Lied, ja, Lied singt. Ihr kennt das, ne? Das ist ein geniales Lied. Es ist der ewige Kampf gegen die Vergänglichkeit des Lebens. Das Leben ist vergänglich. Und ich finde es immer sehr schön, wie man in der Bibel liest, wie es ein biblischer Realismus ist, wenn du sagst, das Leben ist wie ein Gras. Da kommt der Wind, bewegt es und es verdorrt und stirbt ab. Das ist Realismus. So ist unser Leben. Oder Mose sagt es im Psalm 90, das Leben währt 70 oder 80 Jahre. Ja. Es ist Realismus, das anzuerkennen und zu sagen, okay, ja, man ist mal zu Ende und dann kann ich erhobenen Hauptes von dieser Welt gehen. Und das ist gut so. Warum ist es gut so? Ja, weil Gott es halt so bestimmt hat. Und deswegen freue ich mich. Und ich habe ja meinen Zivildienst damals im Pflegeheim, Altenpflegeheim gemacht. Ich habe etliche Menschen sterben sehen. Und ich habe etliche Menschen sterben sehen, die Christen waren, und etliche Menschen sterben sehen, die keine Christen waren. Und ihr könnt es mir glauben oder nicht, also zumindest damals, diese 16 oder 18 Monate, die ich damals hatte, da habe ich einen Unterschied gemerkt. Vielleicht nicht immer so, mag auch Ausnahmen geben, aber die Christen sind anders gestorben. Warum? Erhobenen Hauptes gestorben. Konnten einfach froh sein und sagen, danke für das Leben, das du mir geschenkt hast. Und jetzt gehe ich in die liebenden Hände meines Vaters. Gut. Das ist biblischer Realismus. Unbiblischer Realismus, das ist die Schlange, die uns das einflüstert, sagt, man kann hier noch mal 10 Jahre länger und vielleicht gibt es dann irgendwann bis 120 und vielleicht dann irgendwann unendlich, unsterblich. Okay. Alles wird mal vergehen. Alles vergeht. Auch alle Systeme vergehen. Ich habe mir so aufgeschrieben, also, wo wir jetzt denken, oh, wie lange wird das denn noch, wie lange wird der Putin denn noch dran sein? Oh, glaub mal, Putin wird vergehen. Biden vergeht auch. Und Scholz vergeht. Und Xi Jinping vergeht. Und alle vergehen sie. Alle. Biblischer Realismus. Alle Welten. Alles wird mal ein Ende haben. Realismus. Okay. Unvergänglichkeit in der Welt ist und bleibt die Lüge der Schlange. Der zweite Punkt, das war der erste Punkt, ich bin noch gut in der Zeit. Zweiter Punkt ist dieses in die Weite gehen, in die Breite gehen, in diese, ich habe das ja in der Urgeschichte steht es ja öfters drin. Gott sagte den Menschen, macht euch die Erde unter, geht und vermehrt euch, macht euch die Erde unter. Bebaut sie, bewahrt sie und so weiter. Er schickt uns raus, den Menschen. Wunderbarer Auftrag. Schöner Auftrag. Einsichtig, ganz einfach. Die Sehnsucht, die in unserem Abschnitt erscheint, vielleicht lese ich es nochmal hier, dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten. Zusammenhalten, das ist genau das Gegenteil. Eigentlich sollten sie doch auseinandergehen. Sollten die Welt füllen. Nee, wir wollen zusammenbleiben, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Okay? Also es ist diese Sehnsucht nach Einheit. Wir brauchen das, wir wünschen uns das ja auch so sehr. Ne? Und es ist auch manchmal gar nicht schlecht, auch wenn das übersteigert ist. Wenn man gar nicht mehr auseinandergehen will, wenn man alles nur noch in Einheit haben möchte, dann läuft etwas verkehrt. Ganz schief. Sehnsucht nach Einheit ist oft eine Auflehnung gegen das Gebot, in die Weite zu gehen. Je weiter man sich ausbreitet, oder die Menschheit sich ausbreitet, eine Gesellschaft sich ausbreitet, desto vielfältiger wird sie natürlich auch. Das ist klar. In den letzten Monaten, letzten anderthalb Jahren, ich fahre ja einmal im Monat zu meiner Mutter, nach Soest, und dann besuchen wir immer meinen Bruder, der war in Lippstadt, jetzt ist er auch in Soest, aber da mussten wir immer so an einem neuen Neubaugebiet vorbeifahren. Das wurde gerade neu gemacht, ich weiß noch, wie wir da so vor 2 Jahren das erste Mal dann da so lang gefahren sind, da war alles noch platt. 2 Monate später standen da schon 4, 5 Baukräne, halbes Jahr später standen da schon 20 Häuser, ein Jahr später standen da 70 Häuser. Und alle Häuser sahen gleich aus oder sehen gleich aus. Ein großes Baugebiet, bestimmt 150, 200 Häuser da. Ein großes Baugebiet, alle Häuser gleich. Dach drauf, weiß. 2 Fenster hier, 2 Fenster da, eine Eingangstür. 3 Meter zu der Seite, 3 Meter zu der Seite, 5 Meter zu der Seite. Alles gleich. Alle in die gleiche Richtung ausgerichtet. Nicht der gleiche Architekt. Nein, nein. Jeder hat schon individuell gebaut. Aber sah alles gleich aus. Und das selbst meine Mutter, die nicht mehr gut gucken kann. Also die hat eine Lupe zum Gucken und in der Weite kann sie gar nicht gucken. Die hat gesagt, es sieht ja alles so gleich aus. Das sieht aber nicht schön aus. Das ist ja schrecklich. Wir können doch mal ein bisschen Farbe da reinbringen. Ja, selbst meine Mutter hat das so gesagt. Ja, es ist halt so ein Einheitsbrei, so eine Austauschbarkeit. Eigentlich, eigentlich nur so ein Wohnwürfel. Wohnwürfel mit Dach. Alles gleich. Warum? Frage ich mich. Ist die Sache nach Einheit. Man muss alles einheitlich haben. Es darf nicht mehr. Ich hatte jetzt so die Tage noch so dran gedacht, dass ich früher, als ich unterwegs war, bin viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, also auch durch Deutschland gefahren. Ich wusste ganz genau, das ist jetzt Nordhessen, so ein nordhessisches Dorf. Sieht ganz anders aus wie ein mittelhessisches Dorf. Und in Frankenland sieht es anders aus wie in Bayernland. Und im Schwabenland sieht es auch anders aus wie in Niedersachsen. Sieht alles anders aus. Dann habe ich mein Laptop aufgeklappt und scheint da so ein Bildchen, also eine Stadt war da. Ich sage, ja, was ist das für eine Stadt? Keine Ahnung. Was könnte das sein? Könnte irgendwo in Amerika sein? Oder Europa? Ich weiß es gar nicht. Ist das Moskau? Kann auch sein, oder? Oder ist das irgendwas in China? Und nachher kam dann noch was raus, wo ich nie dran gedacht hätte. Aber es ist alles gleich. Einheitlich. Wir wollen die Einheit haben. Ne? Wir wollen die gleiche Sprache sprechen. Wir wollen alle die gleichen Lebensverhältnisse haben. Das wünschen wir uns. Ich habe mich bei der Vorbereitung gestern oder wann habe ich mich so dran erinnert, als ich noch Kind war, so klein, habe ich mich ja für Politik gar nicht interessiert. Null. Heute interessiere ich mich schon ein bisschen dafür, aber früher überhaupt nicht. Und dann bin ich dann mit meinen Eltern dann zu Großeltern gefahren bin und dann kamen andere Onkels und Tanten noch dazu und dann ging es richtig ab. Es gab zwei Parteiungen, also damals gab es sowieso nicht so viele Parteien, da gab es nur drei im Prinzip. Die eine Lager war CDU-CSU, Franz Josef Strauß war der große Chef und große Macher. Auf der anderen Seite war das Lager der SPD, da war der Herbert Wehner der große Chef. Und die haben sich hier bekriegt, also verbal, nicht jetzt mit Fäusten. Das ging 2-3 Stunden, ging das hier, pa, 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 und geraucht und gequalmt, so, was weiß ich was. Und bis dann meine Großmutter kam und dann gesagt, so, Schluss jetzt, jetzt wird Kaffee getrunken. Ja, und dann war gut. Und dann hat man sich wieder um den Arm gefallen und war alles okay. Und wer Franz Josef Strauß und Herbert Wehner noch kennt oder mal davon gehört hat, der weiß, wie gegensätzlich die waren. Das ist so gegensätzlich wie, keine Ahnung, Linke und AfD oder so. Die gucken sich heute nicht mit dem Hinterteil an. Damals ging das. Wir wollen eine Vereinheitlichung haben. Ja, gleiche Kulturen sollen wir überall leben, gleichen Lebensstil, am besten jeder vegan, zum Beispiel, wie auch immer. Man kann eigentlich aber sagen, dass diese Sehnsucht oder die Sucht nach Einheitlichkeit, nach Vereinheitlichung, eine Tendenz der Engführung ist. Vereinheitlichung. In den letzten, so seit der Finanzkrise 2008, wann das war, habe ich dann öfters so, ja, kam immer wieder, ach, wir brauchen eine neue einheitliche Regierung auf der ganzen Welt. Erinnert euch? Wird immer häufiger gesagt, eine neue Weltordnung brauchen wir. Eine einheitliche Regierung, alles muss zusammengefasst werden. Und immer größer wird es. Und wir sehen das ja, wie sich das weiter so entwickelt. Ist das gut? Das ist eine Engführung. Und eigentlich diese Engführung, man sieht das dann gerade in der Offenbarung, Kapitel 17, 18, wo es dann um Babylon geht. Babylon, Babel. Ja, Gott liebt eigentlich die Vielfalt. Geht mal in die Natur rein und dann seht ihr das. Es ist Frühling, da gibt es gelbe Blumen, es gibt weiße Blumen, rote Blumen, rosa Blumen, es gibt violette Blumen, es gibt pinke Blumen, es gibt Blumen, die riechen, es gibt Blumen, die stinken, es gibt Blumen, die duften überhaupt nicht. Es gibt große Blüten, kleine Blüten, Blüten, die du fast nicht siehst und Blüten, die riesig groß sind. Es gibt gekräuselte Blätter und glatte Blätter. Gott liebt die Vielfalt. Gott liebt das. Und so dürfen wir auch vielfältig sein. Wir sollen vielfältig sein. Und wir brauchen uns nicht immer mit allem an den anderen anpassen. Nein, brauchst du nicht. Gott möchte, dass wir Vielfalt haben und leben, weil er Vielfalt hat und lebt und uns das gezeigt hat. Frage, wie gehe ich mit anderen Meinungen, anderen Überzeugungen, anderen Lebensspielen und so weiter um? Kann ich das? Ich denke, als Christ sollte ich das können, darf ich das können. Und ich darf mich auch streiten können. Klar, wir müssen ringen. Ringen um Positionen, natürlich. Und den anderen immer noch stehen lassen. Und ihn lieben. Und ihn achten. So wie Jesus das uns in vorbildlicher Weise vorgelebt hat. Ich habe mir gedacht, vielleicht hilft uns so dieses einfache Wortspiel, was ist das Gegenteil von Vielfalt? Einfalt. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Naja, wir wollen ja nicht einfältig sein, ne? Wir wollen ja vielfältig sein. Vielleicht hilft uns das. Okay. Einen Turm, der bis zum Himmel reicht, naja, das, wie ich es gerade eben schon an 2-3 kleinen Beispielen da gesagt habe zum Anfang, letztendlich ist das ja so ein Hochmut des Menschen. Das ist dieses, wir können alles, wir schaffen das alles, das ist die Hybris des Menschen irgendwie. Und es ist eigentlich auch schwer zu akzeptieren und zu sagen, nein, wir können das nicht. Nein. Oder zu sagen, nein, es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. manche Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Ja. Wir Menschen, wir verbessern es nicht zum Besseren, unsere Welt. Eigentlich immer nur zum Schlechteren. Wir verbessern es nicht, indem wir die Menschen an irgendeine Maschine anschließen. Thema Transhumanismus. Nein, wir verbessern ihn nicht. Wir machen es schlechter. Wir verbessern die Natur nicht, wenn wir in die Gene eingreifen. Wir verbessern sie nicht. Nein, wir verschlechtern nur. Vielleicht wird man das nicht sofort merken, aber nach einer gewissen Zeit werden wir das merken. Spätestens nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten werden wir es merken, dass es nicht zum Besseren gewesen ist, sondern zum Schlechteren. Es gibt Grenzen, die sollen wir einfach auch nicht überschreiten. Okay, da waren jetzt nochmal zwei Beispiele. Keiner von uns kann die Naturgesetze umgehen. Also, ich bin hier auf dieser Welt, ich muss atmen. Wenn ich nicht atme, dann laufe ich irgendwann an und fall um. Und im besten Fall wird mich hier ja irgendjemand, Micha oder so, als Fachkraft, wird mich wieder aufwecken hier so. Ne? Es gibt Dinge, die müssen wir einfach, man kann die Naturgesetze einfach nicht. Wir sind halt hier in dieser Welt. Ich muss atmen, ich muss was essen. Ich werde alt und ich werde sterben. Das ist eine Abhängigkeit. Das ist eine Abhängigkeit von dem Leben, von der Schöpfung. Aber diese Abhängigkeit zu akzeptieren, die macht mich letztendlich frei. Die Abhängigkeit nicht zu akzeptieren, die macht mich unfrei. Und dies knechtet mich. Und wie ich das gerade eben an diesen zwei Beispielen gesagt habe, es wird nicht gelingen und es wird nicht zum Positiven sein. Okay. Oh, mal aufhören langsam. Mich als Teil der Schöpfung Gottes zu sehen, macht mich frei, denn ich erkenne meine Zukunft auch bei Gott. Okay, was ich weitergeben wollte, das waren eigentlich im Großen und Ganzen zwei Dinge. Wir sollen uns als irdisch und damit auch als vergänglich erkennen. Das ist dieses Ding, sich einen Namen machen. Wir sind nicht unvergänglich. Nein, erkennen wir das ruhig an, dass wir vergänglich sind. Wir sind eine Zeit lang hier und es ist nichts für die Ewigkeit. Gestern habe ich noch jemandem erzählt, ach, ich brauche das ja nicht für die Ewigkeit. Nein, mache ich auch nicht. Das ist für eine gewisse Zeit noch und bin ich ganz froh, ich baue nichts für die Ewigkeit. Das war das eine, es anzuerkennen. Und ich brauche mir auch keinen Namen zu machen. Du brauchst dir keinen Namen zu machen. Du brauchst nicht denken, dass du vergessen bist. Keiner von uns muss das denken. Wir sind nicht vergessen. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal so vorkommen, weil wir uns so alleine stehen sehen oder so. Nee, du bist nicht vergessen. Bei Gott bist du niemals vergessen. Nie. Auch wenn es mal schwer ist. Und ich habe auch schon schwere Situationen mitgemacht. Manche wissen das. Nein, ich bin nicht vergessen. Du bist nicht vergessen. Das ist doch viel, viel mehr wert. Okay. Und das Zweite, was ich sagen wollte, der Mensch darf in die Weite gehen. Er sollte in die Weite gehen. Das ist der Auftrag aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Urgeschichte. In die Weite gehen, in die Vielfalt gehen. Und das ist ja sehr, sehr vielfältig. Auch in der Anwendung. In die Weite gehen. Das ist im Geisteswissenschaftlichen genauso wie im Naturwissenschaftlichen. Wir dürfen in die Weite gehen. Es gibt natürlich Grenzen, die wir nicht überschreiten sollen. Macht euch die Erde untertan. Ja, so kann man Verantwortung übernehmen und so ist es wunderbar. Es ist das Ende der Urgeschichte. Es ist eigentlich immer wieder dieser Gedanke, wir wollen sein wie Gott. Das ist unsere Ursünde, die wir haben. Wir wollen sein wie Gott. Nach der Urgeschichte geht Gott weiter. Und er beruft sich einen Mann, das geht halt in Kapitel 11, am Ende geht es da schon weiter mit einer Geschlechterfolge, aber eigentlich nur, um hinzuzeigen, auf wen es hingeht. Gott macht seine Geschichte dann mit dem einzelnen Menschen, mit Abraham, der dann nachher Abraham wird, mit den Urvätern. Das geht dann im Patriarchen, das ganze erste Buch Mose durch. Das wird dann ein Volk, das Volk Israel. Und das Volk Israel versteht es auch nicht, bis es dann hingeht ins Neue Testament, zu Jesus Christus. Wir kommen von Ostern gerade. Ja, warum ist er denn gestorben, Jesus? Weil wir sein wollen wie Gott, weil wir uns so weit von Gott entfernt haben, im Eigentlichen und jeden Tag immer wieder aufs Neue, weil wir denken, wir sind die großen Zampanos. Deswegen ist Jesus gestorben. Ja, okay, ich denke, jetzt habe ich die 50 Minuten um, na nicht ganz. Ich glaube, wir singen ein paar Lieder, ne?